Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder reinhört in unseren Podcast In Principio. Gemeinsam wollen wir mit euch durch die Texte des dritten Adventssonntages gehen. Mein Name ist Christel Köhler, ich bin Neutestamentlerin.
Und ich bin natürlich auch wieder mit dabei. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin der Alttestamentler hier in der Runde. An diesem Sonntag kann man groß ausrufen, Gaudete, freut euch alle. Aber um wirklich jubeln zu können, muss man auch gestärkt in seinem Glauben sein, beziehungsweise bestärkt in seinem Glauben werden, um dann wirklich durch die Gotteserkenntnis hindurch zum Jubel zu gelangen. Und das machen wir mit euch. Wir suchen nach dieser Stärkung und dem Thema der Stärke in den drei biblischen Texten des kommenden Sonntags.
Für diejenigen, die uns häufiger zuhören, ist es etwas unorthodox, wenn wir mit der zweiten Lesung mal einsteigen in die drei Texte. Das machen wir aber heute, denn wir möchten mit dem Jakobusbrief, 5. Kapitel, Verse 7 bis 10 starten in diesen dritten Adventssonntag. Und wir lesen nicht so oft aus dem Jakobusbrief. Wem der Text vielleicht erstmal ein bisschen fremd ist und auch sagt, ich weiß überhaupt nicht so richtig, was es mit dem Jakobusbrief auf sich hat, schaut einfach in Ruhe in die ausführliche Kommentierung. Wir steigen jetzt nämlich mit dem letzten Vers des Textes ein und hangeln uns von dort nach vorne.
Und mit dem Vers sind wir auch alle direkt selbst angesprochen. Dort heißt es nämlich, Brüder und Schwestern, im Leiden und in der Geduld nehmt euch die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn gesprochen haben.
Eine Aufforderung, das hast du schon gesagt, Till, die hier mit einhergeht. Quasi in allen Lebenslagen, im Leiden und in der Geduld, brauchen wir eine Orientierung. Und der Autor des Jakobusbriefs sagt, wenn ihr eine Orientierung sucht, dann nehmt doch die Propheten, denn das sind ja immer die, durch die gesamte Heilsgeschichte, die für Gottes Wirklichkeit einstehen. Mal bequem, also eigentlich weniger bequem, aber mal ein bisschen näher am Volk vielleicht und mal auch eben wirklich ein Gegenüber zum Volk, um das Volk sehr eindeutig zu mahnen. Aber diese Gestalten, diese großen Propheten der Heilsgeschichte, die sollen wir uns zum Vorbild nehmen, weil die immer im Namen des Herrn, man könnte hier auch größer sagen, im Namen Gottes gesprochen haben und uns damit ja durch alle Zeiten eine Bestärkung mitgegeben haben, die überhaupt möglich macht, als Christen, als glaubende Menschen zu existieren.
Was mich immer so an den Propheten begeistert, ist dieses, sie treten auf in der Finsternis, entweder benennen sie diese Finsternis, die dunklen Zeiten wirklich, oder sie versuchen in den dunklen Zeiten Licht zu verkünden. Und das ist eine Stärkung, die immer gut ist und warum es sich lohnt, an den Propheten sich auszurichten. Und jetzt könnte man sagen, am Sonntag geht aber dieses Prophetenvorbild einher mit einem bisschen schwierigen Wort, weil die Lesung fängt an mit dem haltet geduldig aus. Lasst es so nach dem, man könnte auf Deutsch sagen, lasst es über euch ergehen, das wird alles schon gut. Aber in dem griechischen Wort hinter diesem geduldig steckt etwas anderes. Da steckt etwas, was ich jetzt fast nach der Einleitung von uns sagen würde, eine prophetische Gelassenheit. Genau diese Ausrichtung, egal was um uns herum passiert, ich finde meine Stärke in Gott und dann kann ich gelassen, aktiv abwarten auf diese Ankunft des Herrn.
Der Autor des Jakobusbriefs macht diesen Aufruf zum Geduldigsein nun an ein paar kleinen und irgendwie alltäglichen Beispielen deutlich. Er sagt, also der Bauer, der muss ja irgendwie auch darauf warten, bis irgendwie aus dem, was er gesät hat, was er angepflanzt hat, etwas wird. Er muss geduldig warten, bis der Frühregen oder der Spätregen fällt. Er kann dazu nichts beitragen, will uns das ja an der Stelle auch sagen. Und dieses Beispiel ist dann quasi der Aufhänger zu sagen, macht eure Herzen stark. Hier ist das erste Mal auch wirklich das Wort der Stärke richtig drin in unseren Texten. Denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Also wir müssen geduldig sein. Wir können den Tag nicht selber herbeiführen, das will uns der Autor des Jakobusbriefs sagen. Und damit wir aber nicht in so ein Wanken hineingeraten und damit wir nicht verunsichert werden, heißt es, macht eure Herzen stark. Und wenn wir nochmal an das Ende des Textes denken, ja, macht eure Herzen stark, so wie die Propheten starke Herzen hatten, im Vertrauen auf Gott, alle ihren Auftrag erfüllt haben, so sollt auch ihr das tun.
Ich finde dieses Bild vom Frühregen und Spätregen super gewählt im Kontext eben des Nahen Ostens, weil wir haben hier wirklich den Sommer durch null Regen. Aber man kann sich gewiss sein, gerade Landwirtschaft, im Herbst kommt dieser Regen, macht die ausgetrocknete Erde wieder fruchtbar und man hat diese Gewissheit, ja, nach dieser Dürre kommt wieder die reiche Ernte. Und das ist das Bild, was uns angeboten wird und auf dem wir unsere Stärke aufbauen können, sagen können, ja, nach dem heißen Sommer, nach der Glut, kommt eine fruchtbare Ernte und dann können wir auch gelassen durch diesen Sommer durchgehen und dann können wir sagen, ja, wir brauchen nicht mal zu klagen, nicht mal übereinander. Wir müssen uns überhaupt nicht seufzend umgucken, sondern wenn wir schon uns sicher sind, dass die Zukunft etwas Gutes ist, dann können wir auch als Gemeinschaft in Geduld, in Gelassenheit uns gemeinsam ausrichten, worum es eben bei dem Jakobusbrief geht, da am Ende, auf die Ankunft des Herrn.
Wir lernen also schon in diesem ersten Text am Sonntag, dass das Motiv der Stärke, das sich wie ein roter Faden durch die Texte zieht, dass es verbunden ist mit dem Motiv der Geduld, aber in gewisser Weise auch mit dem Motiv der Gewissheit, dass etwas passiert. Und wenn wir jetzt mal in den ersten Text reinspringen, in die erste Lesung aus dem Buch Jesaja, dann gibt es da einen ganz großen Ruf zur Ermutigung, der den ganzen Text prägt und der von einer großen Gewissheit getragen ist.
Die erste Lesung macht uns eben deutlich, dass man nicht einfach in Gelassenheit harren soll, also passiv sein soll, sondern diese Gelassenheit auch verkünden soll, indem man andere bestärkt gegen Verzweiflung und aufruft und sagt, doch, wir schaffen das, denn unser Herr kommt. Und ich glaube, wunderbar wird das ausgedrückt in diesem Vers 4 der ersten Lesung am kommenden Sonntag.
Ich lese den Vers einfach mal vor. Sagt den Verzagten, seid stark, fürchtet euch nicht, seht euer Gott.
Das ist eine wunderbare Definition von jemand in seinem Glauben bestärken. Seid, das ist keine Feststellung, dass schon etwas passiert ist, sondern erstmal diese Aufforderung. Seid wirklich stark und guckt um euch herum, ihr werdet Gott finden. Und das ist auch schon eine Erfüllung, denn der Text vorher sagt wunderbar, sie, und das ist noch nicht benannt, wer da ist, sie werden die Herrlichkeit Gottes sehen. Die Herrlichkeit Gottes kommt, guckt euch um, seid jetzt stark und es wird sich erfüllen, was ihr hofft. Und das wird wirklich in wunderbaren Bildern direkt einleiten am Sonntag in der ersten Lesung entfaltet, dass da gar kein Zweifel besteht, dass man diese Herrlichkeit sehen wird.
Und wenn ich jetzt in den Anfang des Textes springe, werdet ihr auch verstehen, warum dieser Sonntag mit Gaudete überschrieben ist. Denn der Text setzt ein in Bilder der Freude und mit dem Wort des Jubels. Das heißt, dort jubeln werden die Wüste und das trockene Land. Die Steppe wird jauchzen und blühen. Sie wird prächtig blühen und jauchzen, jauchzen und frohlocken. Also der Text setzt ein eigentlich mit einem großen Freudenlob der Schöpfung. Warum? Weil es die Herrlichkeit Gottes gibt. Die Gewissheit, dass Gott da ist, dass Gott rettend eingreift in die Geschichte, die bringt selbst die Schöpfung zum Jubeln. Was für ein cooles und starkes Bild für diesen Sonntag.
Die Welt wird auf den Kopf gestellt und das zum Besseren. Denn hier wird über die Wüste gesprochen, ein trockener Ort. Und die Wüste wird sein wie der Karmel, die Ebene Sharon, wie der Libanon. Dass dieser ganze grüne Streifen der nördlichen Mittelmeerküste von Israel und oben vom Libanon, da wo es wirklich grün ist. Und das läuft vielleicht am besten sogar zusammen am Anfang des Textes mit dem wunderbaren Bild der Lilie. Das wird ja gegenübergestellt. Die Wüste ist auf der einen Seite, ja, aber die wird aufblühen wie die Lilie. Eine wunderbare Blüte, eine wunderbare Pracht. Ganz neues Leben wird möglich sein. Und dieses Bild ist nicht nur einfach ein schönes Bild, das irgendwie das Herz heben soll, das Herz stärken soll, sondern ist wieder hineingesprochen in die Situation, dass eben gesagt wird, ja, Israel wird aus dem Exil zurückkommen in sein heiliges Land und dort eben wie eine Lilie aufblühen.
Dieser Gedanke der Rückkehr, der beendet den Text dann auch. In Vers 10 am Sonntag werden wir hören, die vom Herrn Befreiten, also hier sind auch nochmal die Menschen im Fokus, die vom Herrn Befreiten, sie kehren zurück. Sie kommen zum Zion mit Frohlocken. Ewige Freude ist auf ihren Häuptern und Jubel und Freude stellen sich ein, Kummer und Seufzen entfliehen. Also nachdem es eingesetzt hat mit der Freude der Schöpfung, der Vegetation, endet der Text mit der großen Freude der Menschen, die eben, weil Gott sich als stark zeigt, als Retter zeigt, die eben selbst die Geretteten sind, die Befreiten sind und zurückkehren können, deswegen natürlich allen Grund zum Jubel haben.
Das ist eine wunderbare, schöne Rahmung um die erste Lesung. Diese Aussage, dass die Schöpfung jubeln wird und dann kommt dieser Jubel der Rückkehrenden. Und dann schließt die Lesung am Sonntag mit dieser wunderbaren negativen Feststellung, Kummer und Seufzen entfliehen. Der Jubel wird herrschen durch und durch. Aber was bedeutet das genau? Und dann springen wir jetzt kurz zu Vers 5, denn da wird die Grundlage für den Jubel sehr schön auch wieder in wunderbaren Bildern ausgedrückt. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Das allein, was da beschrieben ist, sind ja schon Wunder. Aber es geht noch um mehr. Es geht nämlich um eine neue Gotteserkenntnis. Die Augen der Blinden werden Gott wiedererkennen. Und die Ohren der Tauben werden Gottes Wort wieder hören und aus dieser Gotteserkenntnis heraus wirklich gestärkt sein.
Die Aussicht auf die Rettung, die Aussicht, dass Gott ein starker Gott ist, ermutigt die Adressaten hier im Buch Jesaja, selber stark zu sein, die Hände zu kräftigen, die Knie zu festigen und so weiter und so fort. Das ist das eine, das ist das, was man sich selber quasi sagen muss, damit man deutlich macht, oder um deutlich zu machen, ich glaube an die Stärke Gottes, der kommen wird. Aber es braucht auch etwas Sichtbares, um wirklich diesen Mut zu finden. Und da ist eben dieses Bild von den aufgetanen Augen und den geöffneten Ohren genau das Bild, das es braucht, weil es sichtbar macht, dass Gottes Stärke tatsächlich etwas bewirkt.
Und manchmal braucht es auch eine sehr direkte Frage. Und damit sind wir beim Evangelium. Denn ich finde es sehr charmant, was da beschrieben wird. Uns wird am Sonntag im Evangelium erzählt, dass die Jünger Johannes des Täufers zu Jesus kommen. Kurzer Kontext, Johannes der Täufer ist im Gefängnis und schickt seine Jünger. Und die Jünger fragen dann Jesus, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und das ist eine offene Frage. Am Anfang, da wo Jesus getauft wird, sagt Johannes der Täufer, ja, da wird einer kommen, der ist stärker als ich. Und jetzt, wir sind schon weit im Matthäus-Evangelium vorgeschritten, bis im 11. Kapitel, und da kommt diese Frage zu Recht doch mal auf. Ist dieser Jesus wirklich dieser Stärkere, der kommen soll? Bist du der, der kommen soll?
Und die Jünger des Johannes kommen zu Jesus und Jesus antwortet ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Eine sehr ausführliche Antwort, die uns natürlich super daran erinnert, was wir gerade erst im Buch Jesaja gehört haben. Und das ist natürlich bewusst so gewählt vom Autor des Matthäus-Evangeliums. Es ist dieses Anzeichen des heilbringenden Eingreifen Gottes in die Heilsgeschichte, in die Wirklichkeit, das wir in Jesaja angekündigt bekommen für den Auszug aus dem Exil und das wir hier angekündigt bekommen, weil Jesus Christus da ist, der Gottes Wirklichkeit Raum greifen lässt.
Und ihr merkt vielleicht diesen kleinen, feinen Unterschied. Bei Jesaja wird es noch als Zukunft verkündet. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan. In der Antwort Jesu ist schon deutlich, nein, ihr könnt das jetzt schon sehen und hören. Das ist auch an uns gerichtet, weil die Antwort Jesu bezieht sich ja auf die letzten Kapitel, das, was wir dort nachlesen können. Da wird genau dies alles erzählt. Die Blinden sehen wieder, die Lahmen gehen wieder. Wir werden sozusagen zurückgeworfen nochmal nach dem Motto, so, jetzt guckt doch mal nach, was ihr in den letzten Kapiteln gelesen habt. Da ist das berichtet. Ihr könnt an diesen Worten erkennen, ja, dieser Jesus ist der Stärkere, der kommen soll.
Und trotzdem ist spannend, also wir sind ja im 11. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, dass Johannes sich eben vergewissert. Also der Text setzt ja ein, nur zur Erinnerung, Johannes hörte im Gefängnis von den Taten des Christus. Also der Johannes ist schon aus dem Spiel genommen, der ist inhaftiert worden wegen seiner Verkündigung und anderer Dinge. Der kriegt das nicht mehr eins zu eins mit, aber irgendwie dringt die Kunde zu ihm und natürlich braucht der eine Gewissheit. Der ist so kraftvoll aufgetreten. Wir haben es ja erst letzte Woche gehört. Der tritt kraftvoll auf, der mahnt, der ruft zur Umkehr. Und der Ruf zur Umkehr ist ja eigentlich nichts anderes als der Ruf, dass man selber wieder stark wird in seinem Leben und es selbst in die Hand nimmt und es ausrichtet etc. Das alles ist passiert und jetzt ist natürlich irgendwie da, ist das eigentlich alles, also habe ich das eigentlich alles auf den Richtigen hin adressiert? Ist es wirklich die richtige Zeit gewesen zu sagen, da kommt einer, der stärker ist als ich? Und das ist natürlich schön, wie Jesus diese Frage beantwortet. Aber es bleibt nicht bei dieser Antwort stehen.
Es bleibt nicht bei dieser Antwort stehen, aber die Szenerie ändert sich ein bisschen. Die Jünger des Johannes treten ab und gehen wieder zurück und verkünden diese frohe Botschaft. Und Jesus wendet sich jetzt der Menge zu und verweist wieder auf Johannes den Täufer. Und bevor wir uns diese Antwort dann an die Menge genauer angucken, will ich noch einen ganz kurzen Hinweis machen, den ich super spannend finde und ich glaube, der es nochmal deutlicher macht. Denn es gibt im Matthäusevangelium eine Parallele, eine wichtige Parallele zwischen Johannes dem Täufer und Jesus Christus. Beide verkünden nämlich, dass das Himmelreich nahe ist. Das wird bei beiden ausdrücklich so gesagt. Und während Johannes der Täufer nicht mehr Teil der Verkündigung des nahen Himmelreichs ist, wird durch Jesus im Evangelium dieses Himmelreich jetzt erfahrbar. Warum er eben sagen kann, seht, guckt um euch herum. Und jetzt geht der Blick aber nochmal zurück auf den Erstverkünder, auf Johannes dem Täufer, der sagt, ja, das Himmelreich ist nah.
Jesus spricht jetzt in Abwesenheit ja des Johannes und auch der Jünger des Johannes noch einmal über den, der vorher das Himmelreich verkündet hat. Und er fragt die Menschen, die da sind, nach ihren Beweggründen, sich auf diesen Johannes eingelassen zu haben. Und er sagt, was habt ihr denn sehen wollen, als ihr rausgegangen seid? Oder was habt ihr sehen wollen im Sinne von, wen als Person habt ihr denn erwartet? Und warum seid ihr überhaupt hinausgegangen? Das ist ja eine spannende Frage. Wir sind mehrere Kapitel später. Der Johannes ist eben schon gar nicht mehr in der Verkündigung drin. Und trotzdem nochmal die Beweggründe zu eruieren. Und die Antworten, die sind dann eben genauso spannend wie die Fragen, die Jesus stellt.
Weil erstens merkt man hier nochmal schön, welche große Bedeutung Johannes der Täufer hatte. Er zog die Menge hinaus in die Wüste zu seiner Umkehrpredigt. Die Leute suchten also diesen Neuanfang des sich Bekehrens, des sich Gott Zuwendens. Sie suchten eben keinen Mächtigen, der in irgendeinem Palast wohnt, sondern sie sind in die Wüste gegangen. Sie suchten nicht irgendein Schilfrohr, das beim ersten Windstoß umkippt, sondern sie suchten einen Charakter, der mit seinem Zeigefinger auf den Stärkeren, auf Gott und auf Jesus weist. Und dann läuft alles hinzu auf diese Antwort, wo Jesus sagt, ja, er war wahrlich ein Prophet im Endeffekt. Ja, ich sage euch sogar, Johannes der Täufer war mehr als ein Prophet.
Jesus nimmt hier ein Zitat aus dem Buch Maleachi mit auf und sagt eben, dieser, der eben mehr ist als ein Prophet, ist deswegen mehr als ein Prophet, weil er der zentrale Prophet ist, der auf den Kommenden hinweisen wird. Anders als in Maleachi, wo das ja noch ein bisschen verklausuliert da steht, es wird einer kommen, ich sende meinen Boten vor dir her, der den Weg bahnt, bezieht ja Jesus, indem er den Text so zitiert, wie er ihn hier zitiert, das explizit auf sich. Zumindest lässt uns das der Evangelist an der Stelle so explizit hier wahrnehmen. Jesus sagt, dieser Johannes ist der, von dem mal geschrieben wurde, der Bote, der vor mir den Weg geht und vor mir den Weg bahnen wird. So wird es tatsächlich ja in dem Zusammenspiel dieses alttestamentlichen Textes mit dem Wort Jesu für uns als christliche Gemeinde, wenn wir es am Sonntag hören, deutlich. Dieser Johannes ist der große, der größte Prophet quasi, der uns genau auf die Spur bringt, um Jesus als den Christus zu erkennen.
Das ist auch wieder ein schöner Leseschlüssel für das ganze Evangelium, weil wir nochmal als Leser und Lesende, als Leser und Leserin darauf hingewiesen, dass es eben eine Linie ist, im positiven Sinne eine Heilsgeschichte, die so vonstatten laufen soll. Johannes der Täufer verweist aus dem Alten Testament heraus hin auf diesen Jesus, der das Himmelreich Gottes verkündet und erfahrbar werden lässt. Und dann läuft alles auf diesen etwas kryptischen letzten Satz zu am Sonntag, den ich aber auch sehr, sehr schön finde, wo wir eben nochmal kurz innehalten und sagen, ja, dieser Johannes der Täufer ist unglaublich groß in der Bedeutung. Unter denen von einer Frau geboren, ist kein größerer aufgetreten, eben als dieser Johannes der Täufer. Und dann geht's weiter, doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er.
Wir sind ja etwas unvermittelt heute aus der zweiten Lesung in die drei Texte eingestiegen, weil dort eben der große Satz stand, nehmt euch die Propheten zum Vorbild. Und was wir an den Propheten lernen können und durch die prophetischen Texte und Anklänge dieses Sonntags ist, wir dürfen stark sein, wir sollen stark sein, aber wir müssen die Kraft zum Starksein nicht aus uns selbst heraus gewinnen, sondern wir können sie haben, weil wir wissen, dass es einen starken und gleichzeitig auch schwachen, wie wir wissen, Gott gibt, der rettet, der eingreift für uns und der uns immer wieder neu möglich macht, ihn zu sehen, ihn zu erkennen, ihn zu erfahren. In Jesus Christus, in den Bildern, dass den Blinden die Augen aufgetan werden und dass den Tauben die Ohren geöffnet werden, indem uns neue Erfahrungswege Gottes ermöglicht werden. Und diese Erfahrungswege, die sind es, die uns tatsächlich zur eigenen Stärke ermutigen. Weil Gott stark ist, dürfen auch wir stark sein. Das ist das, was uns diese drei Texte zeigen. Und wenn das kein Grund zum Jubeln am dritten Adventssonntag ist, weiß ich es auch nicht.
Und wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt noch tiefer in die drei biblischen Texte einsteigen, findet ihr unten die Texte zum Nachlesen in den Shownotes. Und hinter jedem einzelnen Text findet ihr einen Link rüber auf unsere Homepage, wo ihr noch die Einzelkommentierungen nachlesen könnt, um noch tiefer in diese Texte einzusteigen. Und jetzt zum Abschluss der Folge, liebe Christelle. Welchen Vers nimmst du mit in den dritten Adventssonntag?
Ich würde gerne diese Fragen Jesu mitnehmen. Was habt ihr sehen wollen und wozu seid ihr hinausgegangen? Eigentlich ja die Grundfrage, was habt ihr denn erwartet? Wen habt ihr denn erwartet? Und jetzt sind wir schon ein Stückchen durch den Advent hindurch, aber wir haben auch noch ein bisschen bis Weihnachten. Das Warten prägt diese Zeit. Und die Grundfrage ist ja, was braucht es eigentlich, um mich zu motivieren? Was braucht es eigentlich, damit ich stark bin? Also was erwarte ich eigentlich an Anstupser, könnte man vielleicht sagen, als Motivation vielleicht auch, um stark zu sein? Und mit stark sein meine ich nicht, der Mächtige zu sein, sondern um stark zu sein, das Leben in die Hand zu nehmen, die Gottesbeziehung in die eigene Hand zu nehmen und sich wirklich neu auszurichten. Was braucht es dazu? Das ist die Frage, die ich gerne mitnehmen möchte in diese Woche.
Und ich will mir für den kommenden Sonntag sozusagen selbst eine Hausaufgabe aufgeben, die uns das Evangelium aufträgt. Denn ich finde es super spannend, dass die Jünger Johannes des Täufers ja ganz konkret fragen, bist du der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Und jetzt hätte der Autor des Evangeliums einfach eine klare Antwort formulieren können. Jesus hätte sagen können, ja, ich bin es. Ja, ich bin der Stärkere. Ja, ich bin Gottes Sohn. Da gibt es viele Denkmöglichkeiten von Antworten, die uns allen spontan einfallen. Aber Jesus macht es ihnen nicht ganz so einfach und uns auch nicht, sondern er sagt, guckt, was ihr hört und seht. Beziehungsweise er listet dann ab Vers 5 bis Vers 6 auf, was man in den vorherigen Kapiteln nachlesen kann. Die Antwort ist das, was über Jesus verkündet wird. Und dem möchte ich einfach nachgehen. Ich möchte am kommenden Sonntag mir Zeit nehmen und die letzten Kapitel vor dem 11. Kapitel einfach durchgehen und eben sehen und hören, was da über diesen Jesus erzählt wird.
Mit diesen Anregungen zum Weiterdenken wünschen wir euch jetzt noch viel Freude beim Bibelentdecken.